20 Jahren gedacht, dass Sie einmal eines Tages einen Computer in Ihren Hosentaschen tragen werden. Eine Personalassistentin mit namens Siri, die Ihren jeden Wunsch von den Lippen abliest. Die Ihnen auch noch sagt, wo der nächste McDonald's zu finden ist. Hätten Sie es vor 20 Jahren gedacht? Wir leben in einer Zeit, wo ganz, ganz viel, gerade in der Bereich Telekommunikation, sich verändert hat. Und wir fragen uns, manchmal nehmen wir uns die Zeit, uns zu überlegen, was das mit unserem Leben zu tun hat. Deswegen feiern wir seit über 20 Jahren das Oktoberfest, um die Zeit anzuhalten und einfach mal zu fragen, was ist wirklich wichtig. Wir feiern das Oktoberfest, um eine andere Perspektive zu bekommen auf die Gegenwart. Und wir halten die Zeit an, wir halten die Uhr an, um herauszufinden, ist das, was Gott sich damals gedacht hat, als er uns geschaffen hat, irgendwie mit dem in Übereinklang zu bringen, was wir heute leben. Guten Abend und herzlich willkommen zum Oktoberfest hier in der Andreasgemeinde. Mein Name ist Kai Scheunemann und ich darf Sie heute Abend durch diesen Abend leiten. Was erwartet Sie heute Abend? Unser Referent Erik Händler wird uns in einem...
Seien Sie ruhig ein bisschen misstrauisch erstmal. Brauchen mich gar nicht. Dann wäre ich zum Zirkus gegangen, wenn ich Applaus... Nein. Seien Sie ruhig ein bisschen misstrauisch, wenn jemand daherkommt und jetzt behauptet, er wird wissen, was die Zukunft bringt. Weil die Zukunft, die hat ja noch gar nicht stattgefunden. Und die Zukunft muss ja auch offen sein, weil als Gott der Herr den Menschen schuf, schuf er ihn mit einem freien Willen, um die Zukunftsforscher zu ärgern. Ne, das wäre ja was gewesen, wenn Gott einfach die Erde schafft, dann hockt er sich irgendwie auf so einem Thron, irgendwie in Sibirien und jeder sieht ihn und alles ist klar, man weiß Bescheid, es gibt Gott und der ist so und es gibt feste Regeln, dann wäre ja alles nur so nutzenorientiert. Da hätte es ja keine Liebe gegeben und keine Freiheit, dann wäre man nur so eine Art Haustiere vom lieben Gott. So im Käfig oder so. Ja, und stattdessen hier muss man sich das Leben durch immer entscheiden und schwierige... Ja, und deswegen hat der Mensch einen freien Willen mit allen Konsequenzen. Und deswegen ist es schwer, weil der Mensch sich so entscheiden kann oder anders entscheiden kann, deswegen ist es schwer, was über die Zukunft zu sagen. Jetzt können wir wieder nach Hause gehen. Nein, jetzt wäre es aber nicht blöd, wenn man doch was über die Zukunft sagen könnte. Und dazu zeige ich Ihnen mal eine Karikatur. Also das wird jetzt schon ein seriöser Vortrag, aber ich zeige Ihnen erstmal eine Karikatur. Wie wäre das gewesen, wenn man zu dem seiner Zeit damals gelebt hätte? Beim James Watt. Und hätte sich damals hingestellt und gesagt, ja, die Dampfmaschine, die wird demnächst mal ganz super furchtbar wichtig. Wäre man da so ein esoterischer Schwätzer gewesen oder hätte man damals gute Argumente für die These haben können, dass jetzt die Dampfmaschine so wichtig wird? Und damals war das gerade so, dass die englischen Unternehmer nicht mehr hinterherkamen, ihre Bergwerke zu entwässern oder Spinnräder anzutreiben oder den Blasebalg bei der Eisenschmelze. Also damals war das größte Problem beim Arbeiten der Mangel an mechanischer Energie. Da hat der Schuh am stärksten gedrückt. Und deswegen haben damals die englischen Unternehmer den wissenschaftlichen Mitarbeiter von der Universität Edinburgh, den James Watt, bekniet und haben gesagt, bitte, bitte erfinde uns eine Dampfmaschine. Und dann hat er da 12 Jahre lang herumgetüftelt, bis das Ding endlich ausreichend effizient war und rentabel angewendet werden konnte. Und das heißt, wenn wir heute in die Zukunft schauen wollen, neue Märkte, neue Berufe, neue Managementmethoden, neue Infrastruktur, neue Bildungsanforderungen, diese ganzen Innovationen, die da kommen, die passieren nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil es dafür eine wirtschaftliche Notwendigkeit gibt. Egal zu welcher Zeit wir leben, welche Generation wir angehören, die arbeiten immer mit so einem bestimmten Mix an Werkzeugen, Kompetenzen, Produktionsfaktoren und die wachsen nicht gleichmäßig mit. Und deswegen verändern Produktionsfaktoren, jetzt wird es ein wenig wirtschaftswissenschaftlich, die Kosten untereinander. Der relativ einer wird teurer als der andere. Und irgendwann haben Sie einen bestimmten, den kann man nicht kurzfristig vermehren, der wird zu teuer. Und dann lohnt es nicht mehr zu investieren, Leute zu beschäftigen. Und dann wird es ungemütlich. Und da wird man immer da im Arbeitsprozess, wo was besonders knapp wird, da versucht man, was besser zu machen. Als Transport der größte Flaschenhals war, musste halt die S-Bahn zwischen Niederhöchstadt und Frankfurt gebaut werden. Und oder als die Wissenslut so explodierte, schauen Sie sich das an, das ist eine Karikatur. Verschiedene Berufe, Sekretärin, Buchhalter, Gemeindepfarrer, alle sitzen so vor ihrer Kiste. Und darunter steht die Vielfalt der Berufe. Ja, danke für die paar zarten Lacher. Ich weiß schon, das ist nicht so lustig. Aber da muss man jetzt wissen, aus welchem Jahr diese Karikatur ist. Raten Sie mal, sagen wir mal so für sich, ja, was glauben Sie, aus welchem Jahr ist die Karikatur? Man merkt es ein bisschen an der Art, wie es gezeichnet ist. Diese Karikatur, ja, fast 1971. Ja, 71. Diese Karikatur ist aus dem Jahre 1971. Hätte man sich 1971 hier hinstellen können und sagen können, Leute, schaut im Jahre 2015 die Welt der Arbeit aus, oder wäre man da so ein Schwätzer gewesen? Und wenn man eben mit diesem realwirtschaftlichen Veränderungsdruck argumentiert, das, was uns zwingt, im Leben was anders zu machen, aus wirtschaftlichen Gründen, da hätte man durchaus was sagen können. Hier sehen Sie, wie das Wissen der Menschheit sich entwickelte. Von Napoleons Zeiten 1800 bis Kaiser Wilhelm, innerhalb von 100 Jahren hat sich das Wissen einmal verdoppelt. Und dann bis zum Adenauer, innerhalb von 50 Jahren, innerhalb von 6. Im Moment geht man davon aus, dass das Wissen der Menschheit sich alle 2,5 Jahre verdoppelt. Und da sind wir in den Unternehmen mit irgendwelchen Zettelkästen, Karteikästen nicht mehr hinterhergekommen. Also gab es einen ökonomischen Druck, den Computer voranzubringen, weiterzuentwickeln, anzuwenden. Und das ist jetzt schon mein ganzer Crashkurs Zukunftsforschung, den ich hier nach Niederhöchstadt mitgebracht habe. Dass ich sage, wenn wir jetzt heute in die Zukunft schauen wollen, müssen wir uns jetzt überlegen, was ist die größte Knappheit, vor der wir stehen in unseren Unternehmen, in unserem Arbeitsalltag, in unserem Leben. Und das ist natürlich je nach Beruf und je nach Branche und Unternehmen auch ein wenig unterschiedlich, aber wir müssen die Produktionsfaktoren, die wir im Unternehmen haben, in eine Rangfolge der Knappheit bringen. Was ist meine knappste Ressource? Was ist die zweitknappste, die drittknappste? Und dann muss man mutig sein und politisch was ableiten. Was heißt denn das jetzt für unser ganzes Land? Was ist die nächste Knappheitsgrenze, vor der wir stehen? Und da gibt es unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen irgendwas mit Energie, Rohstoffe. Ist ein wichtiges Thema, Energie. Aber ich gehöre nicht dazu, weil ich da sehr optimistisch bin. Weil wir werden Fensterscheiben haben, die Strom produzieren. Klärschlamm war früher ein Problem, haben wir Verfahren entwickelt, daraus Kohle herzustellen. Die neueste Mehrschichtentechnologie bei den Solarzellen mit unglaublichen 42% Wirkungsgrad. Also da ist so viel in der Pipeline. Da bin ich sehr optimistisch, dass wir diesen Wohlstandsverlust, wenn wir jetzt die ganzen Atomkraftwerke im Süden abschalten, diesen Wohlstandsverlust, dass wir den abfedern, vielleicht sogar ausgleichen. Aber das ist kein zusätzlicher Wohlstand. Da haben wir die einen Energiequellen durch die anderen Energiequellen ersetzt, aber es ist kein zusätzlicher Wohlstand. Wo soll denn in Zukunft der zusätzliche Wohlstand herkommen? Und wenn man so einen normalen Unternehmer fragt, was ist denn dein größtes Problem? Dann sagt er mir nicht meine Energiekosten, außer er produziert Zement oder so. Wenn man einen Unternehmer fragt, was ist denn dein größtes Problem, dann sagt er mir, ja, ich finde nicht die richtigen Leute, meine Leute sind so blöd, die kapieren nicht, was ich denen sagen will, jetzt habe ich schon wieder einen Arbeitsgerichtsprozess führen müssen und übrigens die steigenden Lohnnebenkosten. Und dann schauen wir uns doch mal an, was steckt eigentlich hinter steigenden Lohnnebenkosten. Da sind wir bei der Pflegeversicherung. Das hat was mit den Lebens- und Arbeitsstilen in den Jahrzehnten vorher zu tun. Dann sind wir bei der Rente, weil die Leute aus Krankheitsgründen zu früh in Rente gehen. Arbeitslosigkeit hat oft was mit Mangel an Gesundheit zu tun. Und die stetig steigenden Krankheitsreparaturkosten. Also ich gehöre zu denen, die glauben, dass der Mangel an Gesundheit das ist, was uns zu Veränderungen zwingt im Arbeitsleben, in der Sozialversicherung, auf den Märkten. Jetzt, wenn wir aber über Gesundheit reden als knappes Gut, dann werden Sie schnell merken, dass es hier nicht um die rein materielle Gesundheit geht. So meine Blutwerte sind in Ordnung oder ich habe keine Schmerzen. Nein, es geht in Zukunft auch sehr stark um die seelischen Aspekte von Gesundheit. Um die psychosoziale Gesundheit. Und dass es in Zukunft um die seelische Gesundheit geht, dass das jetzt das wichtigste Thema wird, seelische Gesundheit für die Wirtschaft. Das ist nicht irgend so ein Gedöns, weil die Leute alle labil geworden wären oder so, sondern das hat einen knallharten ökonomischen Hintergrund, nämlich den, dass wir uns in der Wissensgesellschaft bewegen. Häufig fallender Begriff, aber machen wir uns mal klar, was heißt denn das eigentlich Wissensgesellschaft? Sie haben mich vorhin gefragt, wo ich herkomme. Ich bin geboren in Wuppertal. So Deutschland links oben, irgendwie da oben, und bin Anfang der 70er Jahre nach Ingolstadt gezogen, weil wir haben da so ein Autowerk, wo mein Vater Arbeit fand. Ich habe da sozusagen einen Migrationshintergrund, ja, von NRW nach Oberbayern Anfang der 70er Jahre. Also mit unterschiedlichen Kulturen kenne ich mich aus. Und meine frühesten Erinnerungen im Autowerk war, dass die Leute damals mit den Händen die materielle Welt direkt bearbeitet haben. Die haben geschraubt, gefräst, montiert und nur ein paar wenige im fünften Stock Geschäftsleitung, Vertrieb, die haben irgendwas mit Wissen gemacht. Jetzt, wenn Sie heute bei uns in Ingolstadt eine Werksführung machen, und das ist hier in Rüsselsheim um die Ecke auch, in Rüsselsheim auch nicht anders, jetzt sind die Fabrikhallen fast menschenleer. Da arbeiten jetzt die Roboter alleine vor sich hin. Und deswegen gab es gut vermarktete Bücher, die versuchten, den Menschen Angst einzujagen. Das Ende der Arbeit, uns geht in Zukunft die Arbeit aus. Glauben Sie das bitte schön bloß nicht. Uns wird in Zukunft niemals nicht die Arbeit ausgehen, weil Arbeit ist, Probleme zu lösen. Arbeit ist, Probleme zu lösen, und weil wir Gott sei Dank auch immer Probleme haben werden, wird uns auch niemals die bezahlte Arbeit ausgehen. Die Arbeit geht uns nicht aus, die Arbeit wandelt sich gerade. Arbeit ist eben nicht mehr wie früher mit den Händen, die materiellen Dinge direkt bearbeiten, schrauben, fräsen, montieren. Das haben uns jetzt die elektronisch gesteuerten Maschinen alles abgenommen. Nein, die Arbeit findet in der gedachten Welt statt. Planen, organisieren, beraten. In dieser gigantischen Wissensflut das Wissen rauszusuchen, was ich brauche, um mein Problem zu lösen. Verstehen, was der Kunde eigentlich meint. Das ist ja immer so ein Problem, ne? In der Softwarebranche zum Beispiel. Weil da geht dann so ein Programmierer, der geht zu dem Mittelständler rein, der hat keine Ahnung von den Informationsprozessen in der Firma. Der Mittelständler, der kann sich nicht richtig ausdrücken. Alle naselang fällt ihm was Neues ein. Die reden aneinander vorbei und dann entsteht am Ende so eine Schrankwehr. Das ist eine Software, die immer nur im Schrank rumliegt und nie zum Einsatz kommt. Das hat überhaupt nichts mit technischer Machbarkeit zu tun, sondern mit Kommunikation. Oder dass man einen komplexen Sachverhalt durchdenkt, analysiert und niederschreibt. Und wissen Sie, einer muss sich immer plagen. Entweder der, der es schreibt, oder der, der es liest. Und wenn sich nicht der plagt, der es schreibt, werden Sie am Ende die plagen müssen, die es lesen müssen. Und auch das ist Arbeitszeit, Lebensenergie, Arbeitskosten. Also es geht um die Wertschöpfung in der gedachten Welt. Darum geht es in Zukunft. Und in dieser gedachten Welt gibt es auch keine Grenzen des Wirtschaftswachstums. Es gibt keine Grenzen des Wirtschaftswachstums. Natürlich bei Kühlschränken oder Autos gibt es schon Grenzen des Wirtschaftswachstums. Aber deswegen zu sagen, Nullwachstum ist Unsinn. Weil die Wirtschaft wächst in die gedachte Welt hinein. Und in der gedachten Welt gibt es keine Grenzen des Wirtschaftswachstums. Ich habe es ja so überhaupt nicht mit Klamotten und so. Ja, wenn Sie alte YouTube-Filme von mir sehen, so mit breiten 90er-Jahre-Krawatten und furchtbaren Anzügen, dann habe ich eine Stilberatung gemacht. Das hat schon was geholfen, ja. Oder die Grafikerin, die meine Folien macht. Oder der Student, der für mich recherchiert. Also die Arbeit, die ich vergebe, ist Gedankenarbeit. Da werden nicht zuständig zu neue Ressourcen irgendwie verschwendet. Also das geht um die Arbeit in der gedachten Welt. Und das ist keine Geschichte von so ein paar Akademikern. Sondern alle Berufe auf allen Qualifikationsniveaus haben jetzt immer mehr Arbeitszeitanteile, wo sie eine unscharfe, unstrukturierte Gedankenarbeit leisten müssen. Der Facharbeiter an der Maschine, früher immer das Gleiche gemacht, der hat auf einmal Materialien in dem Prozess, die hat er noch nie gehabt, dann muss er die Kollegen fragen, wie reagieren die miteinander, hilft's mir mal. Und auch der Fliesenleger, wo ich weiß, in einer Stunde hat er so und so viel Quadratmeter Fliesen gelegt. Auch der muss ein schwieriges Ehepaar beraten können und über Design und Formen und Farben irgendwie Bescheid wissen. Oder die Bauern, das sind ja nicht mehr die Typen so mit Gummistiefel und Mistgabel. Haben Sie mal die neuesten Traktoren gesehen? Das sind jetzt Raumschiffe. Die haben jetzt im alten Trecker, haben die solche Bildschirme drin. Und der Trecker, der hat so einen Bordcomputer. Und der Bordcomputer, der hat die Felder in kleine Quadrate eingeteilt. Und dann weiß der Bordcomputer, da ist immer in Kontakt mit dem Satelliten über GPS. Dann weiß er gerade, wo er ist, bei welchem Quadrat, wie viel er jetzt düngen muss. Also die Fähigkeit, mit Wissen umzugehen, durchzieht alle Berufe in zunehmendem Maße, mehr oder weniger. Und wenn das die Zukunft der Arbeit ist, dass wir immer mehr Gedankenarbeit leisten, da haben wir jetzt ein Problem. Weil nämlich der Wohlstand von der Produktivität abhängt. So, ist eine Banalität. Wohlstand hängt von der Produktivität ab. Und Produktivität ist bei der Stanzmaschine, ich weiß, in einer Stunde habe ich an der Stanzmaschine so und so viele Teile gestanzt. Also bei der Stanzmaschine weiß ich, was Produktivität ist. In einer Stunde so und so viele Teile gestanzt. Aber wenn jetzt der größte Teil der Arbeit ist, planen, organisieren, entwickeln, Probleme lösen, da kann ich nicht sagen, jetzt habe ich 2 Stunden an den Kunden hingeredet und denen den Umsatz generiert. Oder der Techniker, der kann ein Problem in 2 Minuten gelöst haben, aber er kann nach 2 Stunden immer noch bei Null sein. Also Gedankenarbeit folgt in ihrer Produktivität, in ihrem Wohlstand nicht mehr der Linearität von der Stanzmaschine, wo sich weiß, in einer Stunde den Output produziert. Funktioniert nicht mehr. Und deswegen, wenn jetzt der wachsende Anteil unserer Arbeit Gedankenarbeit wird und unser Wohlstand von der Produktivität abhängt, ist unsere wichtigste Aufgabe, vor der wir jetzt stehen, zu überlegen, wovon hängt die Produktivität in der Wissensgesellschaft ab? Was können wir darüber sagen, was guter Umgang mit Wissen produktiv macht? Und bei welchen Themen werden wir landen? Wir werden landen beim Sozialverhalten. Weil je komplexer alles wird, desto mehr brauchen wir die anderen. Wir waren noch nie so verwiesen auf andere wie jetzt. Historisch, sozioökonomisch. Das Sozialverhalten wird zur Grundlage des Wohlstandes. Und wir müssen reden über seelische Gesundheit. Weil früher am Fließband, ob die Leute miteinander zurechtgekommen sind oder nicht, war völlig egal für die Güter, die vom Fließband runtergerollt sind. Aber jetzt in der Wirtschaft der Wissensgesellschaft, jeder ist der König oder die Königin in ihren Wissenskönigreichen. Und wenn Sie dann im Team jemanden haben, der ein bisschen komisch reagiert, leicht verhaltensauffällig, ein bisschen neurotisch, dann ist die Produktivität vom ganzen Team lahmgelegt. Also seelische und soziale Gesundheit wird zur Grundlage des Wohlstandes. Jetzt ist es so, meine Dienstleistung für Sie ist eigentlich das Know-Why. Also ich erzähle Ihnen keinen Know-How-Vortrag, sondern eher, warum passiert gerade in der Weltgeschichte, was passiert? Und warum entwickelt sich alles in eine bestimmte Richtung? Und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ich habe ein bisschen mehr Zeit und die wollten mich auf 35 Minuten irgendwie runtermachen, und ein bisschen mehr Lobpreis machen. Und ich habe gesagt, nein, ich brauche die Zeit, um das zu erklären, warum Sozialverhalten und seelische Gesundheit so wichtig wird. Wenn ich mich nur hinstelle und sage, Leute, seid ein bisschen netter zueinander, tut das für eure Gesundheit, dann wird das nicht klar. Also ich brauche ein wenig Zeit. Lehnen Sie sich bequem zurück und hören sich das jetzt erstmal an. Ich mache es kurz und bündig. Die Wirtschaft schwankt. Ja, das wissen wir alle, die Wirtschaft schwankt. Und es gibt ja nicht nur die kurzen und mittleren Zyklen. Nein, es gibt Konjunkturbewegungen, die dauern viel länger als die Zeiträume, in denen wir unsere Karriere planen oder die Politiker die nächsten Wahlen. Das sind Zeiträume, die dauern so 40 bis 60 Jahre. 20, 30 Jahre Boom-Vollbeschäftigung, 20, 30 Jahre Verteilungskämpfe, Arbeitslosigkeit, Elend, Handelskriege. Und die wurden zum ersten Mal beschrieben in den 1920er Jahren von einem russischen Ökonom, der hieß Nikolai Kondratjew. Und er schaute sich damals an die Veränderungsraten des Kohleverbrauchs. Kohleverbrauch war ein guter Indikator für Konjunktur oder die Preisreihen. Und er schrieb dann damals Anfang der 20er Jahre in einem Aufsatz auf Deutsch, weil Deutsch war damals die Wissenschaftssprache der Nationalökonomen. Also meine Daten sagen mir, dass wir jetzt eine lange und tiefe Wirtschaftskrise vor uns haben, die ein paar Jahre später als Weltwirtschaftskrise auch wirklich kam. Und er lebte in Russland, in der Sowjetunion, da waren jetzt die Kommunisten an die Macht gekommen. Und die Kommunisten dachten damals bei der Weltwirtschaftskrise 1929, aha, da bricht jetzt endlich der Kapitalismus zusammen, wie das der Karl Marx eh schon immer gesagt hat. Und der Kondratjew, der widersprach und sagte, nein, da bricht nicht der Kapitalismus zusammen, das ist gerade nur ein tiefes Tal zwischen zwei langen Strukturzyklen. Und das galt als konterrevolutionär und deswegen haben sie ihn verhaftet 1930, haben ihn in Einzelhaft gesteckt und 1938 erschossen. Also Wirtschaftswissenschaft kann durchaus auch lebensgefährlich sein, so wenn es um die Deutungshoheit geht. Und die Erklärung, die er geliefert hat, warum es so langfristige Konjunkturbewegungen gibt, hat er gesagt, es gibt Knappheiten im Arbeitsprozess. Und das war hier der Mangel an mechanischer Energie. Und weil hier mechanische Energie knapp war, deswegen haben die hier eine Dampfmaschine gebraucht zu der Zeit. Und haben damit Bergwerke entwässert, mehr Erz und Kohle hochgeschafft, Spinnräder angetrieben, die 200 Mal produktiver waren, den Blasebalg bei der Eisenschmelze, um mehr Luft in den Hochofen reinzublasen, höhere Temperaturen erreicht, Eisen wird billiger, Eisen hat eine höhere Qualität, mehr Handwerker können sich Eisenhandwerkszeug leisten. Eine Erfindung, Dampfmaschine. So viele Anwendungen, ein so großer Boom, eine solche Produktivitätssteigerung, großer Boom, es gibt eine neue Gesellschaftsschicht, die gab es vorher nicht. Auf einmal gibt es Leute, die können mit einer Dampfmaschine hunderte von Leuten beschäftigen und verdienen sehr viel Geld und müssen halt auch leider viel Steuern zahlen, das mögen sie jetzt nicht so, und wollen dem Staat dann wenigstens mitreden, wofür Steuergelder ausgegeben werden. Deswegen wollen die Unternehmer Pressefreiheit haben, Vereinigungsfreiheit haben, die kriegen sie nicht, also machen sie Revolution. Französische Revolution war eine Unternehmerrevolution. Das einfache Volk rennt mit wegen dem Brotpreis, aber es sind immer die Unternehmer, das ist die gefährlichste Schicht in einer Gesellschaft. Großer Boom, bis nach napoleonischen Kriegen, nächster Flaschenhals, Mangel an Transport. Wenn Sie irgendwelche Güter über morastige Feldwege in die nächste Kleinstadt transportieren wollten, war das zu teuer, zu aufwendig, lohnte sich nicht. Deswegen haben wir hier eine tiefe Depression gehabt, Arbeitslosigkeit, Elend. Wissen wir nicht aus Statistiken, die wurden nicht erhoben, aber wir wissen das aus der Literatur. Elendsromane von Victor Hugo, Les Miserables, war eine schöne Musical-Verfilmung vor 2 Jahren im Kino. Charles Dickens, Oliver Twist, also aus der Literatur wissen wir von dem Massenelend. Und das wurde überwunden, als wir den nächsten Flaschenhals, Mangel an Transport, in den Griff gekriegt haben durch den Bau der Eisenbahn. Also die Eisenbahn wurde nicht deswegen plötzlich gebaut, weil die Leute alle keine Lust mehr hatten, mit der Kutsche zu fahren, sondern weil es Unternehmer gibt mit diesem wirtschaftlichen Druck, und die müssen ihre Produktivitätsreserven erschließen und deswegen war damals im Bau der Eisenbahn die größten Produktivitätsreserven drin. Deswegen musste damals die Eisenbahn gebaut werden. Jetzt ist das so, egal zu welcher Zeit wir leben, die Leute wollen sich nicht ändern. Egal zu welcher Zeit wir leben, welche Generation wir angehören, die Leute wollen sich nicht ändern. Und es ist ja auch ökonomisch rational. Weil alles, was wir gelernt haben, war eine teure Investition. Und niemand von uns möchte, dass das, was er so mühsam hat lernen müssen, dass es plötzlich weniger wert sein soll. Deswegen werden die Leute immer eher ihre Wahrnehmungen anpassen, als ihre Meinungen zu ändern. Und deswegen haben sie mir sehr viel Widerstand, wenn sie mit neuen Strukturen, mit neuen Einsichten kommen. Ja, weil die Fürsten wollten nicht, dass die Schienen über die Fürstumsgrenzen rübergehen. Ärzte haben gesagt, ab 30 Stundenkilometer werden wir Hirnkrankheiten bekommen, nur vom Zuschauen. Es gab Prediger, die gesagt haben, wenn Gott gewollt hätte, dass der Mensch auf Rädern fortbewegt, hätten wir auch welche gegeben. Die ganze Gesellschaft wehrt sich, bis es uns irgendwann endlich ausreichend schlecht genug geht. Und dann sitzen die Unternehmer vor Ort beieinander und sagen, jetzt lass uns mal unser letztes Geld zusammenschmeißen, die Ärmel hochkrempeln und die Eisenbahn in die nächste Kleinstadt bauen. Und so ist aus dieser Unternehmerschicht, die Leute, die mit dem Rücken zur Wand stehen im realen Leben, die haben die Eisenbahn gebaut, Binnenräume erschlossen, größere Stückzahlen, Skaleneffekt, großer Boom bis 1873. Gründerkrach, Zinsen bei Null, tiefe Depression, Arbeitslosigkeit. Was war da los? Es lag nicht an den bösen Bankern oder an den Finanzmärkten, sondern die Eisenbahnen waren halt gebaut zwischen den damaligen Gewerbezentren. Es gab nichts mehr, wofür sich lohnt, rentabel zu investieren. Und wenn man nichts mehr hat, was man investieren kann, dann sind die Zinsen bei Null und dann geht das Geld in die Börsenblase. So ist das. Hat nichts mit Finanzmärkten zu tun. Die Finanzmärkte sind die Folge von dem, was im realen Leben passiert. Und dann haben sie die tiefe Depression der 1880er. Der Bismarck hat dann hier die Sozialversicherung eingeführt, damit die Arbeiter nicht zu den Sozis gehen. Und der nächste Flaschenhals, naja, die Dampfmaschine, die ist gefährlich, die ist laut, die ist inflexibel. Aber mit Hilfe des elektrischen Stromes konnte man jetzt Energie dosieren. An die Stelle hinbringen, wo man es braucht. Massenproduktion wird möglich durch den elektrischen Strom. Chemieindustrie wird möglich durch den elektrischen Strom. Und mit Hilfe der Chemieindustrie kann ich Dünger künstlich herstellen. Die Landwirtschaft boomt. Mit Hilfe des elektrischen Stroms kann ich Stahl 80% billiger herstellen. Ich kann mit Stahlträgern die Häuser viel höher bauen. Ich kann Stahlschiffe bauen. Den Getreidepreis aus Südamerika mit dem deutschen Getreidepreis vergleichen, weil ich billiger große Handelsschiffe bauen kann mit Stahl. Also eine Erfindung, elektrischer Strom, gigantischer Boom um 1900 bis in den Ersten Weltkrieg hinein. Der Erste Weltkrieg beschleunigte die Elektrifizierung. Und dann hatten wir die Situation, dass alle Fabriken in Deutschland, in Europa, in den USA nach dem Ersten Weltkrieg die Waren elektrifiziert. Und am Ende der 1920er Jahre waren je nach Region 80-90% der privaten Haushalte an das elektrische Netz angeschlossen. Also was da passierte vor der großen Weltwirtschaftskrise ist, dass die Infrastruktur rund um den elektrischen Strom, die war fertig investiert. Und deswegen hatten die Unternehmer nichts mehr, wofür sich lohnte zu investieren, weil die hatten schon alle ihren neuesten Elektromotor. Und wenn die nichts mehr haben zu investieren, brauchen die immer weniger Geld von den Banken. Und wenn die Unternehmer immer weniger Geld von den Banken brauchen, weil sie nichts haben, wofür sich lohnt, rentabel zu investieren, was passiert mit den Zinsen? Die Zinsen sind ja nicht irgendwie Teufelszeug, wie in manchen Internetverschwörungstheorien oder so, sondern nur Angebot und Nachfrage auf dem Geldmarkt. Also was machen die Zinsen, wenn die nichts zu investieren haben? Die Zinsen sinken und sinken und sinken, gegen Null. Auf 0,02% 1929 in New York aufs Jahr gesehen. Als ich das vor 12 Jahren zum ersten Mal gelesen habe, konnte ich es nicht glauben. Da sind wir mit unseren 0,05% ja wahnsinnig weit von entfernt. Und was machen jetzt die Leute, die Geld geerbt haben oder Lebensversicherung ausbezahlt bekommen haben? 0,02% Festanlage ist langweilig, also was machen die? Die kaufen Aktien oder eine Immobilie in Frankfurt. Und die steigen sehr stark im Wert. Und das spricht sich rum, bis die einfachen Leute zur Sparkasse gehen und sagen, bitte, bitte, sag mir, welche Aktien ich kaufen kann, ich möchte auch reich werden. Aber wenn in einer solchen Situation die Vermögenspreise, also Aktien, Immobilien, so stark steigen, dann nicht, weil die so viel mehr wert geworden sind. Sondern stark steigende Aktien- und Immobilienpreise heißt lediglich, dass es gerade im realen Leben nichts mehr gibt, wofür es sich lohnt, rentabel zu investieren. Das ist die Aussage stark steigender Immobilienpreise. Und wenn dann im realen Leben klar wird, dass man auf der Stelle tritt und nichts mehr was Kosten senken kann, nichts mehr besser machen kann, dann verkaufen die Leute, dann rutschen die Preise und dann haben sie Deflation. Sie haben in diesen langen Abschwüngen immer Deflation gehabt, sinkende Preisniveaus, wo man sich unterbietet und nichts mehr verdient. Die haben zwar die Geldmenge aufgeblasen, aber das vorhandene Geld läuft langsamer, die Geldumlaufgeschwindigkeit sinkt. Deswegen kriegen wir trotzdem eine Deflation. Und das merken Sie, dass ich ja keine Wirtschaftsgeschichte mache, sondern ich muss das erklären, damit man nachvollziehen kann, was meines Erachtens im Moment passiert. Was passiert da im Moment? Finanzkrise, Schuldenkrise, wirtschaftliche Instabilität mit entsprechenden Flüchtlingskrisen. Was ist da los? Und aus der Sicht der öffentlichen Wahrnehmung war das ja immer so, also da gibt's die Banker und man hat denen immer die Füße geküsst, aber auf einmal hätten alle Banker der Welt eines Morgens beschlossen, gierig zu werden und unser Wohlstand zu verzocken und das hätte sich irgendwie auf die Realwirtschaft ausgewirkt und dann ist das Bruttosozialprodukt um 5% runtergerutscht 2009. Und dann haben die Regierungen sich verschuldet, um sowas zu finanzieren wie die Abwrackprämie, so als wenn Autos ein knappes Gut in unserer Gesellschaft wäre. Und die Notenbanken haben die Geldschleusen geöffnet, was die Fallhöhe nur verschlimmert, aber nichts im realen Leben verändert. Und aus der Sicht der Kontrativtheorie ist ganz was anderes passiert. Der Computer ist das Ding, was uns die letzten 35, 40 Jahre produktiver gemacht hat. Im Büro, Gehaltsabrechnung, Datenbanken, Serienbriefausdruck mit einer anderen Adresse, Robotersteuerung in der Fabrik, Telefonvermittlung. Das war früher so ein mechanisches Monster, das macht jetzt der Computer fast für umsonst. McDonald's wurde Anfang der 80er Jahre rentabel, weil der Computer die Logistik übernommen hat. Ein Autovermieter wurde rentabel, weil der Computer die Logistik übernommen hat. Also so ein Ding wie der Computer macht eine Gesellschaft nicht wohlhabender, weil wir da Geld ausgeben für Computer, sondern weil dieser Computer uns Zeit und Ressourcen einspart im realen Leben. Und das, was wir an Ressourcen einsparen, das können wir für was anderes verwenden und so funktioniert Wirtschaft, nicht über Geld. Geld ist die Folge, aber nicht die Ursache. Und die Art von Arbeit, die der Computer uns hat abnehmen können, diese strukturierte Wissensarbeit, links, rechts, Gehaltsabrechnung, die hat er uns weitestgehend abgenommen. Und deswegen gab es immer weniger, wofür sich lohnte, rentabel zu investieren. Und weil es immer weniger gab, wofür sich lohnte, rentabel zu investieren, deswegen haben die immer weniger Geld gebraucht. Und weil die immer weniger Geld gebraucht haben, deswegen sind die Zinsen gegen Null. Und weil die Zinsen fast gegen Null sind seit ein paar Jahren bei uns, deswegen hat halt ein arbeitsloser Landstreicher in den USA einen Kredit für ein Haus gekriegt, obwohl er es nicht leisten kann. Und haben die Südeuropäer sich weit über ihre Leistungsfähigkeit hinaus verschuldet und wurden Kredite unverantwortlich vergeben. Aber das sind alles nur Symptome. Das sind nicht die bösen Finanzmärkte, sondern es ist die ganz normale Folge, dass etwas zu Ende investiert ist, was uns nicht mehr effizienter macht. Gehen wir noch mal ganz kurz in die Geschichte zurück. Was hat uns im Zweiten Weltkrieg dann aus dieser Krise rausgeholt? Wir haben hier massiv investiert in Kübelwagenfabriken, Panzerfabriken, Soldaten auf dem Weg nach Russland haben gelernt, am LKW herumzuschrauben, Kriegsgefangenen weiter Straßen gebaut. Also Deutschland war zerbombt. Aber was war zerbombt? Wohngebiete waren zerbombt. Weil der Bomber Harris gedacht hat, wenn er den Deutschen die Häuser kaputt haut, dann gehen sie dem Führer von der Fahne. Das Gegenteil war der Fall. Aber wir haben massiv investiert in Industrie. Wir hatten den höchsten Output in der Wirtschaftsgeschichte an Industriegütern Oktober 1944. Und wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland ein höheres Industriepotenzial als vor dem Krieg. Weil wir während des Krieges massiv in Industrie investiert haben, während wir um uns herum bis kurz vor Moskau alles platt gemacht haben. Das ist der Hintergrund vom Wirtschaftswunder. Also bei allem Respekt für seine persönliche Lebensleistung muss man sagen, der Ludwig Erhard, der hat halt schon ein wenig Glück gehabt, dass er gerade Wirtschaftsminister und Kanzler war zu einer Zeit, wo dieses technologische Netz um das Auto sich ausbreitete. Weil wenn er in den 20er Jahren Reichswirtschaftsminister gewesen wäre, er wäre genauso erfolglos gewesen wie seine Kollegen, an deren Namen wir uns nicht mehr erinnern, weil sie halbjährlich ausgewechselt wurden. Und das ging dann gut, hier Wirtschaftswunder, bis 1973, Ölschock. Was war da los mit dem Ölschock? Es lag nicht an den bösen Arabern, die den Preis für ein Fass Rohöl auf unverschämte $25 verfünffacht hatten. Nein, jede Mittelstandsfamilie hatte ihr Auto. Die Straßen waren im Wesentlichen gebaut. Dieses technologische Netz war durch. Und deswegen wurde es ungemütlich. Auf einmal eine Million Arbeitslose, wo wir uns mit Staatsschulden drüber gemogelt haben. Aber diese Krise war nicht so lang und nicht so tief. Und das zeigt uns, es gibt keine Sinuskurve, die durch die Weltgeschichte gleitet. Wie lange die dauert, haben die Leute in der Hand, wie lange sie brauchen, sich zu ändern. Und hier den Computer haben wir recht schnell umgesetzt. Wer hat es erfunden, Computer? Zuse, Deutschland, 1940, 44. Warum? Weil die Weltspitzen der Mathematik, der Elektrotechnik, die saßen in Berlin. Da war es möglich, den Computer zu entwickeln. In den 50er Jahren haben wir Deutsche noch Patente an die Amerikaner vergeben in der Computertechnik. Und dann kam der Sputnik-Schock, 1957. Die Russen schießen den ersten Satelliten ins Weltall und haben bewiesen, dass sie mit so einer Trägerrakete auch eine Atombombe in die USA werfen können. Jetzt sind die Amerikaner auf einmal verletzlich durch eine Atombombe. Und dann hat das amerikanische Militär Unsummen aus dem Verteidigungsetat in die Entwicklung des Computers investiert für Rüstung und Raumfahrt. Und dann hat es irgendwann die Zivilverwaltung entdeckt, Einwohnermeldeamtsdaten, dann die Privatwirtschaft. Und dann seit der Reagan-Zeit oder bei uns in Westdeutschland Amtsantritt Helmut Kohl 1982. Jetzt war der Computer ausgereift, sich in die Fabriken, in die Büros auszubreiten. und Ressourcen einzusparen. Es lohnt es sich wieder mehr zu investieren. Ne? So Geier Sturzflug damals, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Die Zeit. Sie merken, das ist eine deutlich andere Sichtweise, wirtschaftliche Entwicklung zu betrachten, als das, was ich in meinem Volkswirtschaftsstudium habe lernen müssen. Weil die richtigen Ökonomen, die reden über Geld. Die reden über Preise, Zinsen, Löhne, Staatsausgaben, Geldmenge, Steuerreform vorziehen. Darüber reden die und mögen das überhaupt nicht, dass der Kondratjew sagt, das ist nur völlig unwichtig, das ist nur die Folge. Entscheidend ist das, was im realen Leben passiert. Und da geht es nicht nur um eine Dampfmaschine oder um einen Computer, jetzt kommt's nämlich, sondern es geht um sozioökonomische Strukturen. Jeder dieser Strukturzyklus hat seine eigenen Verhaltensmuster, Erfolgsmuster, Managementmethoden, Firmenstrukturen, Bildungsanforderungen. Gewerbeschulen entstehen beim Eisenbahnaufschwung, technische Universitäten während der Elektrifizierung. Also die Wirklichkeit ist etwas Ganzes. Und deswegen können wir diese langen Wellen in allen Lebensbereichen wiederfinden, auch in der Kunst- und Kulturgeschichte. Weil in einem langen Aufschwung, wenn man seinen sicheren Job hat, da ist man eher bereit, seinem Chef zu widersprechen. Wenn der mich jetzt rausschmeißt, hat der ein Problem, eine gute Kraft zu finden. Also im langen Aufschwung wird eine Gesellschaft tendenziell linker und liberaler. Dagegen in einem langen Abschwung, wenn meine gesamte Lebensenergie so gerade noch so ausreicht, meinen Lebensunterhalt zu verdienen, dann werde ich um Himmels Willen bloß nicht meinem Chef widersprechen. Weil wenn der mich jetzt rausschmeißt, finde ich auf Monate oder Jahre keine Stelle mehr. Und ich werde es bei mir in der Firma, in der Abteilung bitteschön immer so machen, wie das für meine Kollegen vor 15 Jahren auch schon richtig war, um da bloß nicht anzuecken. Also im langen Abschwung wird eine Gesellschaft immer ängstlicher, konservativer, strukturerhaltender. Und deswegen haben wir sowas wie Biedermeier und Romantik in den 1820er, 1830er Jahren, wo der Caspar David Friedrich sehnsuchtsvoll in die Weite schweift und der Spitzweg den strickenden Wachposten malt und die Biedermeier-Bürgerstöchter sich bis oben hin zuknöpfen, um sich von den Unterschichten Frauen abzugrenzen, denen schlechter geht. Oder den Historismus haben sie in den 1880er Jahren, wo sie Häuser wie Burgen bauen und irgendwelche Gedichte an Germanenfürsten schreiben, weil im langen Abschwung haben sie immer starke Männer toll gefunden, die den Laden beieinander halten. Deswegen mögen die den Putin so oder den Erdogan oder so. Aber sowas wie den Jugendstil haben sie um 1900. Den Jugendstil haben sie um 1900, wo dank der Elektrifizierung der Wohlstand nur so explodierte. Da konnte die Jugend so drauf sein, wie sie um 1900 drauf war. So Frank Wedekind, Frühlingserwachen, ein gern gespieltes Schultheaterstück und Blümchenornamente und die Künstlercafés in München-Schwabing sind super gelaufen. Und auch die Beatles-Zeit. Die Beatles-Zeit Anfang der 60er Jahre findet statt, als die Wachstumsdynamik rund um das Auto so stark war. Deswegen konnte die Musik so locker flockig sein und man konnte als junger Mann seine Haare so lang wachsen lassen, wie man wollte. Völlig egal, was die Lehrer, die Eltern, die Ausbilder da einem erzählt haben. Und man konnte mit seinem VW Käfer nach Griechenland fahren. Völlig egal, nach wie vielen Monaten man wiedergekommen ist, weil die Wirtschaft bei uns sowieso jedes Jahr 8% gewachsen ist. Aber wenn die Wirtschaft damals bei uns ja jedes Jahr 8% gewachsen ist, dann nicht, weil die Leute so tüchtig waren hier, sondern weil das technologische Netz rund um das Auto, grundgelegt in der Rüstungswirtschaft des Zweiten Weltkrieges, sich damals so massiv ausbreitete. Und das heißt, wenn die Chinesen und Inder bis vor kurzem noch jedes Jahr 10-12% gewachsen sind, dann nicht, weil die 7-mal so tüchtig sind wie wir, sondern weil die im realen Leben noch so viel Zeit und Ressourcen dazu bekommen, wenn die über Mittelgebirge irgendwie eine Autobahn bauen. Jetzt da wieder nicht so viel Zeit verschwenden, aber zum Beispiel Arbeiterbewegung. Im langen Aufschwung haben sich immer die Gewerkschaften gebildet und die Arbeit haben sich durchgesetzt mit höheren Löhnen. Im langen Abschwung wurden Arbeitnehmerrechte immer gegen Null gefahren. Oder Kriege. Im langen Aufschwung haben sie immer Kriege, weil da meint man, sich's leisten zu können. Und außerdem verschiebt sich das Machtgleichgewicht. Die Deutschen tun den Elektromotor gut nutzen, die Franzosen nicht. 1870, 71 haben wir genauso viel Industrie wie die Franzosen, aber 1914 haben wir das 2,5-fache an Industrieproduktion von den Franzosen, weil wir eben auf die neue Basisinnovation gesetzt haben. Im langen Aufschwung haben sie Kriege, im langen Abschwung werden Konflikte nicht militärisch ausgefochten. Das war jetzt meine Hoffnung bei dem Krieg, wo die Russen in die Ukraine einmarschiert sind. Und Kirchengeschichte, jetzt kommt nämlich, wir müssen nämlich unsere Kirchengeschichten einordnen in diese sozioökonomischen Veränderungen. Ich bringe nur mal ein paar Beispiele für die katholische Kirche, die kenne ich mich aus. Es gibt sicher viele Parallelitäten. Vor der Industrialisierung, da waren wir so eine Ständegesellschaft. Und da hat der übrige Adelssohn, der ist irgendwie Erzbischof geworden. Und diese Art von Ständekirche, die wurde weggeputscht von den Unternehmern in der Säkularisierung. Und dann hat hier kein Mensch mehr im Pfifferling auf die katholische Kirche gegeben. Die evangelische Kirche war anders, weil da war der Landesfürst gleichzeitig immer der oberste Chef. Aber auf die katholische Kirche hat kein Mensch mehr Pfifferling gegeben. Und wir erinnern uns an keinen Namen von irgendeinem Bischof mehr. Aber dann haben hier die Laien sich auf die Hinterfüße gestellt und haben Orden gegründet und Diakonissinnenvereine und Schulvereine. Also wirtschaftlich schlechte Zeiten waren immer gute Zeiten für die Kirche. Aber hier im Eisenbahnaufschwung, der Papst schreibt 1864 eine Enzyklika gegen die Irrtümer des Kapitalismus. Das interessiert kein Mensch, was der Papst noch rumschreibt. Aber 20 Jahre später, in der Depression, wird die ständig zitiert und ist Mehrheitsmeinung. Und auch das Zweite Vatikanische Konzil, wo die katholische Kirche sich neu Strukturen definiert und Inhalte nochmal aufschreibt, was er eigentlich glaubt, findet statt, als das Auto sich so stark ausbreitet. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, wir kommen ja aus einer sehr faschistoiden Gruppenethik mit rigider Sozialkontrolle am Dorf oder am Arbeiterviertel. Man muss auf seinen Ruf achten, um die soziale Unterstützung nicht zu verlieren. Es waren ja früher keine besseren Menschen, sondern es war mehr strukturelle Gewalt, mehr Anpassungsdruck. Jetzt kommt auf einmal nach dem Zweiten Weltkrieg das Auto. Jetzt kann man seiner Nachbarschaft davonfahren und seiner Großfamilie und kann endlich die schrägen Typen treffen, die dieselben komischen Interessen haben, wie man selber welche hat. Und wenn einem jetzt der Pfarrer am Ort, der ist einem zu liberal oder zu konservativ, ja mei, dann fährt man halt sonntags drei Dörfer weiter, weil einem da die Predigten besser gefallen. Oder geht gar nicht mehr hin. Und so kommt durch das Auto diese Individualisierung und Ausdifferenzierung im Glauben. Die einen werden ganz marienfromm und die werden super liberal und ach, alles wird immer furchtbarer und ausdifferenzierter. Ja, ist ganz normal, weil wir eben sozioökonomisch durch das Auto, jeder steigt ins Auto, kann machen, was er will. Ist ja ganz normal. Jetzt muss ich mich auch wieder ganz kurz halten, das wird, wie man lange Wellen misst. Also es gibt keine Sinuskurve, die durch die Weltgeschichte gleitet, aber man kann bei jedem Strukturzyklus nachweisen, wie er sich ausbreitet, hier von elektrischen Strom. Ein paar Glühlampen, Telegrafen machen das Kraut nicht fett. Der erste kommt auf die Idee, den Elektromotor in die Fabrik zu stellen. 20 Jahre nachdem der Werner von Siemens den Elektromotor entwickelt hat, stellten der erste in die Fabrik. Das müssen Sie heutigen festangestellten Managern mal erzählen, die sich in Quartalszahlen rechtfertigen. Und dann gibt es mehr Pioniere, die werden belächelt, aber hier ist klar, aha, Elektromotor ist die Zukunft. Und dann haben sie, das ist jetzt der Aufschwung mit Blümchenornamenten, Frühlingserwachen, Künstlercafés in Schwabing. Und wenn es dann durch ist, dann fehlt es an Erleichterung und dann werden die Haare der jungen Männer deutlich kürzer und die marschieren dann auch ganz gerne im Gleichschritt. Oder Weltrohölförderung, da steckt das Auto dahinter. Wer hat um 1900 ein Auto gehabt? Das waren nur so ein paar Millionäre, das war ein Luxusgut. Und im Jahre 1900 dachte man, es würde nie mehr als 40.000 Autos im Deutschen Reich geben, weil damals jedes Auto einen Ingenieur brauchte und es gab halt nur 40.000 Ingenieure im Deutschen Reich. Typischer Prognosefehler, dass man heutige Verhältnisse 1:1 in die Zukunft hinein verlängern und dann sagen, oh wie schrecklich. Und deswegen sage ich Ihnen, dass die Leute in 50 Jahren, oder sind es vielleicht nur 30 Jahre, die Leute herzlich lachen werden über unsere heutigen Zukunftsbilder. Wir sind ja genauso drauf, die heutige Situation 1:1 in die Zukunft hinein zu verlängern. Deutschland verkreist, wir werden islamisiert, die Welt geht unter. Wir tun so, als wenn der 60-Jährige des Jahres 2030 zu vergleichen wäre mit dem 60-Jährigen des Jahres 1990. Wir tun so, als wenn unser heute nur nachträglich reparierendes Krankheitsreparatursystem so bleiben würde, wie es ist und nicht umgebaut wird in ein echtes präventives Gesundheitssystem, wo wir in Zukunft das Geld der Krankenkassen auch verdienen werden mit der Gesunderhaltung der Gesunden. Wir tun so, als wenn unsere Firmenstrukturen, die aus den Bedürfnissen der Standsmaschinenzeit kommen, so bleiben, wie sie sind und nicht umgebaut werden in flexiblere Strukturen, wie wir sie brauchen im produktiven Umgang mit Wissen. Oder unsere Streitkultur aus dem Jahre 1960 stammt eben aus anderen Bedürfnissen. Hinten herum, wer den Vorstand besser kennt, konfrontativ, denn zur Vernichtung des anderen. Jetzt in der Wissensgesellschaft, was machen wir denn überhaupt den ganzen Tag? Nachdem die Maschinen uns die materielle Arbeit abgenommen haben, was bleibt für uns an Arbeit noch übrig? Dass wir uns herumstreiten von morgens bis abends. Aber nicht, weil wir böse Menschen sind. Das gehört zur Struktur, dass wir um die bessere Lösung ringen, über die Verwendung der Ressourcen, über die Ziele. Wir müssen uns den ganzen Tag rumstreiten. Das ist ganz normal. Das ist unsere Jobbeschreibung. Das funktioniert aber nicht in der Streitkultur des Jahres 1960. Und deswegen, es tut mir leid, dass ich mich nicht hinstellen kann und sagen, hier, kehrt um und glaubt ans Evangelium. Sondern aus ökonomischem Druck werden wir aus beruflichen Gründen, aus Produktivitätsgründen eine Streitkultur bekommen, die in die Richtung geht, faire Streitkultur, zur Versöhnung, nicht destruktiv, transparent. Uns bleibt gar nichts anderes übrig. Erwerbsbiografie. Erwerbsbiografie war immer so Schule, Ausbildung, alles reingequetscht, ja, und am Gymnasium hat man jetzt ein Jahr weggeschnitten, damit die jungen Leute ein Jahr eher Sozialversicherung und Steuern für die Alten zahlen, was eine Unverschämtheit ist. Und dann diese Rush-Hour des Lebens um die 30, ja, die ist sowas von furchtbar geworden. Da muss man wie Partnerschaft, heiraten, Kinder kriegen und Karriere, alles gleichzeitig innerhalb weniger Jahre auf die Reihe bringen und die ganz Verrückten meinen auch noch ein Haus bauen zu müssen. Und dann diese Leute um die 50, die einen in der Kantine immer damit nerven, wann es endlich reicht, in Rente zu gehen. Und dann diese Elendsgestalten, die da draußen rumlaufen und nur noch ihren Hund spazieren führen. Und diese Art von Erwerbsbiografie, die müssen wir jetzt aufbrechen. Hin zu einer Erwerbsbiografie, wo wir das ganze Leben hindurch arbeiten. Wie wir halt können und mögen am Schluss. Wo wir das ganze Leben hindurch immer mal lernen. Und wo wir das ganze Leben hindurch auch immer mal nichts tun. Weil nur wenn ich zwischen zwei Stellen mal ein halbes Jahr nichts tue. Oder dass ich ein halbes Jahr voll arbeite und mich halb bezahlen zu lassen. Mich ein halbes Jahr bezahlen lasse, aber ein halbes Jahr nichts tue. Das heißt, meine Seele erforschen, die Bücher zu lesen, Schreibtisch aufzuräumen, Körpersäfte in Einklang zu bringen, Fotoalbum einzukleben. Nach einem halben Jahr ist langweilig und dann kann man weitermachen. Ja, jeder freut sich auf die Rente, um dann am Ende nach einem halben Jahr Rente vielleicht enttäuscht zu sein. Ja, um endlich das machen zu können, was immer machen wollte, ist vielleicht zu spät. Wir müssen die Rente verhackstückeln und nach vorne verteilen. Wir müssen weniger arbeiten, um länger arbeiten zu können. Weil wenn wir in der mittleren Generation im Schnitt alle 90 Jahre alt werden, dann können wir nicht mehr mit 60 in Rente gehen. Aber bis 70, 75 oder so arbeiten, das geht nicht in den Strukturen, wie wir es mit 35 gemacht haben. Und deswegen brauchen wir eine andere Arbeitswelt. Wir brauchen eine Arbeitswelt, wo wir gesund im Beruf alt werden. Wo wir langsam rausfädeln. Weil Rente kann auch hochtoxisch sein. Also es hält auch gesund in Maßen da noch irgendwie mitzumischen. Also die Welt wird besser. Wir werden Sozialversicherungssystem, Arbeitswelt, Umgangskultur, alles wird besser. Die Welt wird besser, wie die Welt schon immer besser wurde. Glauben Sie, da doch. Erster Weltkrieg, 20er Jahre, ja. 1930, der Heinz-Rühmann-Film, die drei von der Tankstelle. Ein Freund, ein guter Freund. Das sind also die Bilder in den Köpfen produziert, die man 50er, 60er Jahre umgesetzt hat. Zweiter Weltkrieg, zack, 1950. Was war 1950 passiert? Deutschland, Wohngebiete zerbombt, ein paar Brücken gesprengt, aber massiv investiert in Kübelwagenfabriken, Panzerfabriken. Deswegen kann sich jetzt das Auto ausbreiten. Und das ist das Wirtschaftswunder gewesen. Und da haben Sie ein technologisches Netz, es wächst. Aber irgendwann wächst es weniger schnell. Also für, wenn ein paar Ingenieure da sind, zweite Ableitung, Nullstelle, man kann das beweisen, mathematisch. Ja? So hier. So. Und das war etwa, der Wendepunkt war bei uns etwa 1966. Das ist das Jahr, wo die CDU-Bundestagsfraktion in Ludwig Erhard abgesägt hat. Hätte man in Ludwig Erhard 1966 erklärt, dass sein eigenes politisches Gewicht parallel verläuft zu der Wachstumsdynamik dieses technologischen Netzes, er wäre sicher weniger enttäuscht abgetreten. Ich war vor einem Jahr mal bei der Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin, hatte ich 50 Bundestagsabgeordnete der CDU-CSU-Fraktion. Da habe ich gesagt, wenn Sie mal später in den CDU-Himmel kommen und ihm das erzählen, vielleicht freut er sich dann. Das war dann lustig. Und wenn man also Wirtschaft so beschreibt, es geht ums reale Leben, wo sind wir denn heute? Und der Computer ist das Ding, was uns die letzten 40 Jahre effizienter gemacht hat. Große Universalrechner, PC Anfang der 80er, multimediale Vernetzung, Handy, Internet. Und wenn Sie alles zusammen rechnen, kriegen Sie so eine S-Kurve, die bei uns nach dem New Economy Boom 2002 anfängt, in Landeanflug zu gehen. Und selbst wenn Sie sich ein Unterkapitel anschauen, wie das Handy, typische S-Kurve, es lohnt sich schon gar nicht mehr, das zu aktualisieren. Wer hat 1990 ein Handy gehabt? Das waren so Leute, die in den neuen Bundesländern eine Filiale betreut haben, die haben dann so ein Kühlschrank-ähnliches Teil im Kofferraum herumgefahren. Ja, ein paar erinnern sich. Ja, und 95 war ich in Israel. Ja, 95 in Israel. Und die haben damals schon alle ein Handy gehabt auf der Straße. Und wir haben uns gedacht, diese mediterranen Schnöseltypen mit ihren Angebergehabe, ja, wir haben uns dann drüber lustig gemacht, so mit Sonnenbrillen, Etui, ja, hallo, und Brieftasche, ja, hallo, hallo, wir werden noch nie ein Handy haben, wie wäre das denn, ne? Und dann sind mir als freier Journalist immer mehr Aufträge entgangen, weil ich nicht erreichbar war. Und dann musste ich 99 mein erstes Handy kaufen und dann war diese große Boom und der ist jetzt längst vorbei. Und um jetzt endlich zu erklären, warum Sozialverhalten ökonomisch so wichtig wird, das ist ja das, worüber ich rede, und warum seelische Gesundheit so wichtig wird in Zukunft. Um das zu verstehen, muss ich Ihnen erstmal erklären, deswegen brauche ich mehr als 35 Minuten, warum das Handy Wachstumsmotor für unsere Volkswirtschaft war. Warum war das Handy Wachstumsmotor für unsere Volkswirtschaft? Die normalen Ökonomen, die stellen sich das so vor, sie gehen in ein Geschäft, kaufen ein Handy und legen dafür Geld hin. Und dieses ausgegebene Geld würde so ein paar Multiplikatorfaktoren, die kein Mensch weiß, wo die herkommen, irgendwie die Wirtschaft antreiben. Und dann sagt der Kondratjew, ist nicht blöd, aber ist völlig unwichtig. Weil entscheidend ist das, was ich an Zeit und Ressourcen einspare. Sie müssen sich vorstellen, ich bin in München am Hauptbahnhof in den falschen ICE eingestiegen. War dieselbe Abfahrtszeit, aber leider der falsche Zug. Und ich merke es zu spät, der Zug rollt los, dann kann ich mit Hilfe meines Handys meinen Geschäftspartner in Kassel anrufen, kann sagen, tut mir leid, habe ich blöd angestellt, komm 2 Stunden später. Und der ist dann nicht böse auf mich. Der hat, ich habe Ärger und Verluste vermieden. Ich habe die Effizienzverluste vermieden bei dem. Oder mein Vortragsgeschäft ist ein ziemliches Saisongeschäft. Ich habe lange Sommerpause und dann habe ich jetzt Oktober, November, bin ich fast jeden Tag in einer anderen Stadt und verbringe mein halbes Leben im Zug. Und mit Hilfe des Handys kann ich jetzt im Zug arbeiten. Ich kann recherchieren, Aufträge entgegennehmen. Ich kann meine E-Mails jetzt sogar lesen. Früher habe ich warten müssen, bis ich wieder zu Hause im Büro bin. Also ich habe auf einmal eine mögliche Arbeitszeit. Und der Wachstumseffekt sind nicht die paar Eurocent Gesprächsgebühren, die ich vertelefoniere, was der Ökonometriker zusammenrechnet im Bruttosozialprodukt. Es ist nicht das Geld, sondern die zusätzlich ermöglichte Arbeitszeit im Zug. Das war der Wachstumseffekt vom Handy. Nicht das Geld. Realwirtschaftlich. So war das historisch auch bei der Eisenbahn. Die Eisenbahn war nicht Wachstumsmotor, weil wir Geld für Eisenschienen oder Fahrkarten ausgegeben haben. Sondern Sie müssen sich vorstellen, so engagierte Leute wie Sie, die in den 1820er, 1830er Jahren von New York nach Chicago wollten. Die brauchten damals mit dem Pferd 3 Wochen. 3 Wochen Haute Vue von New York nach Chicago, auch ziemlich gesundheitlich zehrend gewesen. Und dann sind da 10, 20 Jahre später die Eisenbahnen gebaut gewesen. Und dann haben sie mit der Eisenbahn nimmer 3 Wochen gebraucht, wie vorher mit dem Pferd. Nein, mit der Eisenbahn haben sie nur noch 3 Tage gebraucht. Ja, was machen sie denn jetzt, wenn sie plötzlich nach 3 Tagen schon in Chicago angekommen sind? Jetzt haben sie auf einmal 2,5 Wochen zur freien Verfügung. Was? Ja, neulich hat einer gesagt, Reitstunden nehmen. Nein, so Leute wie Sie, was machen Sie, wenn Sie da ankommen nach 3 Tagen, haben 2,5 Wochen zur freien Verfügung, was machen Sie? So Leute wie Sie, Sie werden irgendwas arbeiten. Und das, was in den 2,5 Wochen eingespannten Zeit, was Sie da gearbeitet haben zusätzlich, das war der Wachstumseffekt der Eisenbahn und nicht das Geld für die Schiene oder für die Fahrkarte. Und das muss man jetzt durchdacht haben, um zu verstehen, warum Gesundheit, seelische Gesundheit, Sozialverhalten entscheidend wird. In der Wirtschaft, der Wissensgesellschaft wird alles viel komplexer. Wir haben ein Problem, das haben wir noch nie gehabt. Und dann müssen wir jemanden aus der anderen Abteilung mit ins Boot holen, obwohl wir die überhaupt nicht mögen, und einen externen Wissensträger einkaufen. Der Kunde muss auch dabei sein, damit man nicht dran vorbei entwickelt. Also wir haben viel mehr Schnittstellen als früher. Und deswegen auch mehr Gründe, uns mit anderen zu streiten. Und wenn man dann vor Gericht geht, kriegt einer Recht und der andere muss zahlen. Das ist irgendwie ziemlich blöd, hat sich herumgesprochen. Und deswegen gibt's jetzt immer mehr Mediatoren. Und so ein Mediator geht in den Konflikt rein. Was hatte das für eine Vorgeschichte? Welche Emotionen sind da im Spiel? Vor Gericht würde sich kein Mensch dafür interessieren, welche Emotionen da im Spiel sind. Und dann geht der Mediator in den Konflikt rein. Meistens ist eine Mediatorin und die kriegt dann raus, aha, dem einen Abteilungsleiter geht's ins Prestige nach außen, dem anderen geht's um die Altersversorgung. Da findet die eine Lösung, wie beide Interessen gerecht werden. Und die werden sich zwar nicht mehr lieben, aber die können noch 10, 20 Jahre gut zusammenarbeiten. Und Wachstum ist nicht das Geld, 5 Tagessätze Honorar für die Mediatorin, es ist nicht das Geld, sondern dass diese beiden Abteilungsleiter wieder miteinander reden und dadurch die Firma insgesamt produktiver ist. Es geht um Leistungsfähigkeit. Und deswegen ist auch das Thema Wachstumsmotor Gesundheit ein ganz großes Missverständnis. Ich freue mich immer, wenn die aus dem medizinisch-industriellen Komplex mich zu Vorträgen über Gesundheit einladen. Aber die stellen sich das so vor. Die stellen sich so vor, Deutschland verkreist, wir werden bald ganz viele alte Leute haben und die müssen dann alle gepflegt werden. Und dann können wir denen noch mehr Medikamente verkaufen und noch mehr Stützstrümpfe. Und dieser zusätzliche Umsatz, das ist irgendwie der Wachstumseffekt. So stellen sich das die auf die monetäre Schmalspur reduzierten Ökonomen vor. Aber das ist ja nur Konsum, das ist ja nur Verschwendung. Den Euro, den ich nicht ausgebe für Krankheitsreparatur, weil die Leute länger gesund geblieben sind, den ich nicht für Pflege ausgeben muss, weil die Leute länger aktiv am Leben teilnehmen, der steht mir zur Verfügung für Bildung, für Infrastruktur, für Neuentwicklung. Es geht um das Einsparen von Ressourcen. Der Computer hat unser Leben sauber beschleunigt und einen solchen Druck auf den Organismus ausgeübt, dass die Leute halt mit Anfang 50 anfangen, ihre chronischen Komplexkrankheiten zu bekommen und dann mit Ende 50 halbtot in Rente geschickt werden, mit 70 im Pflegefall, mit 80 sterben. Können wir uns nicht mehr leisten, weil das Bildungskapital so teuer ist, das Beziehungs-, das Erfahrungskapital, weil die Sozialversicherung uns um die Ohren fliegt. Staatsverschuldung pro Kopf, die wird sich verdoppeln, selbst wenn wir uns nicht mehr verschulden, weil der nächste Jahrgang nur halb so viele Köpfe hat wie der Jahrgang 1964. Wir können uns das nicht mehr leisten, so mit den Leuten umzugehen. Also brauchen wir eine Arbeitswelt, die die Leute gesund erhält und ein Gesundheitssystem, wo wir auch in die gesunde Haltung der Gesunden investieren. Und das geht nicht ohne die seelischen Aspekte. Wenn wir weiterhin nur die chemisch, physikalisch, medizinisch Aspekte beachten, können wir die Menschen nicht gesund halten. Wir müssen die seelischen Aspekte stärker erschließen im Gesundheitswesen, um die Leute gesund zu erhalten. Damit die Leute bei weniger Arbeitslast, flexibler, mit Freude bis 67, 70 mitarbeiten und am Ende nicht nach langer Pflegebedürftigkeit sterben, sondern am besten gesund sterben. Also sterben werden wir auch weiterhin, ganz klar. Aber in welchem Zustand? Und diese längere produktive Lebensarbeitszeit, das ist der Wachstumseffekt. Dass ich nicht mit 57 in Rente gehe, sondern vielleicht mit 70. Dann sind diese 13 zusätzlichen produktiven Lebensarbeitsjahre, das ist der Wachstumseffekt von Gesundheit und nicht das Geld für Pharma oder Gentechnik oder so. Jetzt, wenn man den Leuten sagen, du musst verarbeiten, bis du 67 bist, dann werden die Leute stinksauer und ganz grün im Gesicht, weil sie den Fehler machen, heutige Arbeitsverhältnisse 1:1 in die Zukunft hinein zu verlängern. Und das geht natürlich nicht. Wenn wir wollen, dass die Leute länger mitarbeiten, dann nicht unter den heutigen Bedingungen, dann brauchen wir die 5-Stunden-Schicht ab 58 in der Produktion. Da müssen wir den Druck rausnehmen. Viele Ältere wären bereit, länger mitzuarbeiten, aber nicht mehr unter diesem Druck. Also lassen Sie uns den Druck rausnehmen, aber auch weniger bezahlen. Ist in Ordnung, die Immobilie ist meistens abbezahlt und die Kinder aus dem Haus. Jetzt zeigen aber Studien, dass die Älteren nicht mehr so viel leisten. Das stimmt. Aber die Älteren leisten nicht deswegen weniger, weil sie nicht mehr könnten. Im Gegenteil, die Älteren machen so gut wie keine Fehler, produzieren so gut wie keinen Ausschuss, während die Jungen mit Huran in den Straßengraben hineinentwickeln und Ausschuss produzieren. Und wenn die Jungen mit Liebesdramen im Büro beschäftigt sind, dann ist es gut, wenn sie so einen 63-jährigen alten Büffel haben, der sagt, hey, sei ruhig, setz dich hin, mach deine Arbeit. Der einen Blick für die Präferenzen hat. Und deswegen werden wir die Alten brauchen, aus systemischen Gründen. Der Wohlstand in der Wissensgesellschaft ist eine systemische Leistung. 3 mittelmäßige Leute, die gut genug zusammenarbeiten, sind bedeutend produktiver als der Supercrack, wo es aber nicht gelingt, die Ergebnisse der Arbeitsteilung zusammenzuführen. Und deswegen brauchen wir die Alten. Nicht mehr als Chef, sondern als Mentoren, als der Kid im Hintergrund oder so. Also werden wir die Alten brauchen. Jetzt ja die S-Kurve vom Computer ist ja längst vorbei. Und jetzt ist die Frage, wenn der Computer uns nicht mehr effizienter macht, wie geht's denn jetzt weiter? Und ich habe jetzt im Sommer die 10. Auflage von einem Buch redigiert. So ist im Moment in der Druckerei. Ich habe noch die letzten 16 Restexemplare von der 9. Auflage da. Gut, ist halt nicht so viel Putin, nicht so viel islamischer Staat, aber ansonsten immer noch doch ziemlich vergleichbar. Aber die erste Auflage kam raus 2003 unter dem Eindruck der New Economy Blase. Und damals habe ich gesagt, das ist der Abschwung vom 5. Zyklus. Dann wuchs aber dummerweise 2006 die Wirtschaft wieder um 3%. Und dann haben die Leute gesagt, Händler, was erzählst du denn, da stimmt ja alles gar nicht. Doch, es stimmt schon, aber weil die ganzen Schwellenländer bei uns noch so viel Maschinen und Anlagen gekauft haben. Deswegen konnte die Party munter weitergehen bei uns. Aber wenn ich jetzt höre, dass 80% der Stahlproduktion in China in irgendwelche Hochhäuser geht, die kein Mensch mehr braucht. Oder die Russen an irgendeiner komischen Selbstwahrnehmung leiden und die Brasilianer innere Probleme bekommen. Dass uns noch einmal die Schwellenländer retten werden, das funktioniert nicht nochmal. Und dass wir noch einmal einen Kredit auf den Wert unserer Währung aufnehmen, wie wir es 2008, 2009 gemacht haben, funktioniert kein zweites Mal mehr. Und deswegen ist der Sack extrem dünn. Und deswegen stellt sich jetzt die Frage, was ist die nächste Dampfmaschine? Und dann schauen wir uns an, wie sich Arbeit verändert hat. Die Landwirtschaft hat die letzten 200 Jahre immer weniger Leute gebraucht, durch Feldfruchtwechsel, chemische Düngung, Traktor, die Leute gingen in die Industrie, bis Anfang der 60er Jahre. Und seit Anfang der 60er Jahre baut die deutsche Industrie Arbeitsplätze ab. Und das ist kein deutsches Phänomen, das ist weltweit so. Auch die Chinesen haben in den 5 Jahren vor der letzten Finanzkrise 25 Millionen Industriearbeitsplätze abgebaut. Weil die kaufen die neuesten Maschinen bei uns, haben ein Industrie-Output-Wachstum von 10-15% jedes Jahr gehabt, aber schmeißen jedes Jahr 5 Millionen Industriearbeiter raus auf die Straße. Es gibt keine Rückkehr mehr in die Strukturen der Industriegesellschaft, weltweit. Und wenn die Leute dann sagen, dann brauchen wir mehr Dienstleistungsarbeit, dann stimmt das nicht, weil die Dienstleistungsarbeit, die bleibt gleich. Friseur, Taxifahrer, Kellnerin, Dienstleistung bleibt gleich. Was wächst, ist Wissensarbeit. Da entsteht die Arbeit der Zukunft. Warum ist es so wichtig zu unterscheiden, dass wir nicht 3, sondern 4 Arbeitsmarktsektoren haben? Das ist so wichtig, weil für den Ollen Kondratjew ist entscheidend das Tempo der Produktivitätsentwicklung. Muss man um 2 Ecken denken. Und bei Stanzmaschinen ist klar, bei der Stanzmaschine habe ich in einer Stunde so und so viele Teile gestanzt. Und die Friseurin bei mir zu Hause am Dorf, wo ich die Woche unbedingt noch hin muss, die schneidet 3 Herren in einer Stunde die Haare. Oder der Taxifahrer, der mich normalerweise wieder zum Bahnhof bringt. Oder die Kellnerin, die mir abends ein Bier bringt. Also das ist Dienstleistung. Dann kann ich die Produktivität einigermaßen einordnen. Aber bei Wissensarbeit nicht. Ich habe früher als freier Journalist in 3 Stunden einen guten Artikel geschrieben, an ein Wirtschaftsmagazin verkauft und gut Geld verdient. Und manchmal habe ich 5 Tage, 7 Tage an so einem Artikel herumgebissen. Es war wirklich zäh. Und der Redakteur hat dann gesagt, das ist ihm zu langweilig. Das kauft er mir nicht ab. Mit Recht. Also wovon hängt meine Produktivität ab? Was ich an Zeit und Mühe und Energie reinstecke und was ich an Nutzen und Geld generiere, ist nicht mehr linear wie an der Standsmaschine. Oder stellen Sie sich vor, hier mittelständischer Betrieb, Freitagnachmittag, Hauptproduktionsmaschine geht kaputt und der einzige Ingenieur in dem Laden soll die Maschine reparieren. Und es gibt 2 Möglichkeiten. Möglichkeit 1, Freitagnachmittag, die Maschine geht kaputt, der Ingenieur geht an die Maschine und sucht den Fehler und sucht und sucht und sucht. Es wird Montag früh, die Kollegen kommen rein, er hat den Fehler immer noch nicht gefunden. Aber Möglichkeit 2, Freitagnachmittag, Produktionsmaschine geht kaputt, der Ingenieur lehnt sich erstmal bequem zurück und ruft einen Kumpel im Nachbardorf an und erzählt es dem. Und der Kumpel sagt, ja, ich kenne eine andere Firma in Frankfurt, die hat vor 2 Jahren ein ähnliches Problem gehabt, ruft doch die mal an. Und dann ruft er die in Frankfurt an und die sagen, ja, wir kennen jemanden in Wuppertal, der hat, glaube ich, vor 2 Jahren dasselbe Problem gehabt, ruft doch die mal an. Und die sagen, ja, wir hatten dasselbe Problem, wir kennen auch jemanden, der kann es lösen. Dann ruft er den an, der es lösen kann, der schickt ihm einen Fax. Eine halbe Stunde, nachdem am Freitagnachmittag die Maschine kaputt gegangen ist, hat er sie wieder zum Laufen gebracht und die können weiter produzieren. Und das heißt für uns, Wohlstand, Ressourcen, um unsere Probleme zu lösen in Zukunft, hängt davon ab, dass wir Wissen einordnen können. Oder dass ich weiß, wer für mich das Wissen einordnen kann. Wenn ich heute im Beruf ein Problem habe, dann habe ich nicht die Zeit, 5 Fachbücher durchzulesen. Ich muss jemanden fragen können, der diese 5 Fachbücher durchgelesen und durchdacht hat und der mir in einer Minute sagen kann, was die Lösung ist. Und das ist die neue Dampfmaschine. Das Internet hilft mir nur begrenzt. Da habe ich den Datensalat, aber ich habe es nicht durchdacht. Und da entsteht für die Generation unserer Kinder, da entsteht die Arbeit der Zukunft. Da werden wir eine breite Schicht von Leuten bekommen, die 80% ihrer Arbeitszeit darin investieren, zu lesen, zu lernen, aktuell zu bleiben und nur noch 20% ihrer Arbeitszeit brauchen, um ihr tiefes Nischenwissen in den verbliebenen Rumpfmannschaften der großen Firmen zu verkaufen. Und das heißt für die Bildung, dass wir eine sehr breite Allgemeinbildung brauchen, damit ich mein tiefes Nischenwissen da oder dort einhängen kann. Und wenn das die Zukunft der Arbeit ist, dass ich als spezieller Wissensarbeiter mal da und mal dort arbeite, dann muss ich mal zentral agieren können und mal dienend drumherum. Und da haben wir keine Zeit, ständig neu darüber zu diskutieren, wie man sich zu verhalten hat, wie man Kritik verträgt, wie man Kritik äußert, wie man das erträgt, dass der eigene tolle Vorschlag nicht angenommen worden ist. Wir werden genormtes Sozialverhalten brauchen, aus ökonomischem Druck, über alle Kulturen hinweg. Weil das macht in Zukunft den Wettbewerb von Firmen, von Regionen, von Ländern aus. Sie können bei jeder Bank in der Welt einen Kredit aufnehmen. Und sei es in Saudi-Arabien, ist völlig wurscht, wo sie ihr Geld herkriegen. Jedes Unternehmen kann überall in der Welt eine Maschine einkaufen, ist völlig wurscht. Jeder kann das Wissen der Menschheit vom Internet runterziehen, sich einen Spezialisten in Paris mieten. Es ist alles austauschbar geworden. Was unterscheidet uns noch? Und das Einzige, wodurch sie sich hier vom Rest der Welt unterscheiden werden, ist die Fähigkeit ihrer Menschen hier vor Ort mit Wissen umzugehen. Das hört sich banal an, ist es aber gar nicht. Weil Umgang mit Wissen ist Umgang mit anderen Menschen, die ich unterschiedlich gut kenne, die ich unterschiedlich gerne mag und mit denen wir unterschiedlich viele berechtigte Interessensgegensätze haben. Weil die Leute streiten im Beruf nicht deswegen miteinander, weil sie böse Menschen sind, sondern weil es berechtigte Interessensgegensätze gibt aus ihrer Aufgabe heraus. Die Frage ist nur, dass wie wir streiten. Wir müssen viel mehr streiten. Weil das liegt dann nur so unter Leichen im Keller und so unten Dingen oder so eine Seilschaften und so. Nein, wir müssen viel mehr streiten. Ne? Selig sind die Friedfertigen und dann streiten wir nicht. Nein, wir müssen den Frieden erreichen durch mehr Streit. Und mehr streiten eben durch kooperativen, transparenten, fairen Streit. Also wir müssen viel mehr streiten. Das macht den Unterschied aus. Und das ist ein neues Paradigma. Wie man motiviert. Wie hat man früher motiviert? Mit mehr Geld, mit mehr Status. Ja, wenn sich früher jemanden einen größeren Schreibtisch hingestellt haben, früher hat man jemanden belohnt mit mehr Geld, mit mehr Status. Wenn Sie heute jemanden einen größeren Schreibtisch hinstellen, dann redet man nichts mehr mit dem. Das ist eine Kommunikationsbarriere. Heute wollen die Leute wahrgenommen werden als die Persönlichkeit, die sie sind, mit ihren Stärken und Schwächen und passend eingesetzt werden und Sinn und es muss und Bildung. Wir müssen viel mehr in Bildung investieren. Unsere eigene Bildung und die bei den Kindern. Ne, ich kann auch mitreden jetzt bis zur 8. Klasse. Also ich finde, naja, die Rechtschreibung ist grottenschlecht geworden, ja. weil die da Menschenversuche gemacht haben. Schreib, wie du hörst. Jetzt bei der Jüngsten läuft es wieder ganz gut mit der Rechtschreibung. Aber die müssen in der zweiten Klasse schon ein Referat machen. Ne? Ist ja unglaublich. Komm, es ist auch vieles besser geworden, finde ich. Na gut, die Eltern sind schwieriger geworden. Das ist ein wenig das Problem. Und die größte Veränderung ist die Art, wie wir Arbeit organisiert haben. Das ist die Firmenstruktur der alten Industriegesellschaft gewesen und das war ja richtig. Weil wenn man einen VW Käfer entwickelt und man läuft und läuft und läuft jahrzehntelang ohne große Veränderung, da muss man schlagkräftig sein. Und so ein Organigramm war schlagkräftig. Und alle Institutionen, Krankenhäuser, Landeskirchen, Ämter haben sich so organisiert. Weil es damals richtig war. Aber Ende der 70er Jahre, immer längere Entwicklungszeiten, komplexere Prozesse, immer mehr ein lustiges, antikes Wort von früher, immer mehr Kundensonderwünsche. Jetzt wenn der Huber links hier hinten, der will was wissen, von Meier rechts da hinten, in so einer Struktur muss er den Dienstweg einhalten. Den Dienstweg geht über viele Schreibtische hoch, dauert furchtbar lang, ist jemand 2 Wochen im Urlaub, bleibt's liegen, können wir uns im Zeitwettbewerb nicht mehr leisten. Weil die Leute, die es fachlich angeht, die müssen es direkt miteinander auskarteln, bis man das dem Chef erklärt hat, das dauert viel zu lang. Und dann kommt Folgendes dazu, wenn Sie früher formal gebildet waren, Sie haben einen Meister gemacht, Sie haben studiert, promoviert, je mehr Sie formal gebildet waren, desto höher sind Sie früher nach oben gekommen. Weil früher die Fachkompetenz ganz oben war und unten war mal ein gehorsamer, austauschbarer Arbeiter, der das genau so gemacht hat, wie sich das der schlaue Mann da oben ausgedacht hat und es war meistens ein Mann. Aber jetzt in der Wirtschaft der Wissensgesellschaft werden die Dinge so komplex, dass die einzigen, die sich fachlich noch auskennen, sind die auf der untersten Ebene, die Facharbeiter, die Sachbearbeiter. Und je höher sie jetzt in der Hierarchie nach oben kommen, desto mehr ist ihre Aufgabe, die Ressourcen zu moderieren, den Informationsfluss zu gestalten, die Leute zu fragen, was braucht sie, um eure Aufgabe gut zu machen? Und wenn wir uns hier oben so entscheiden, wie wirkt sich das bei euch und beim Kunden aus? Erklär mir das doch einmal. Also in einem guten Unternehmen kehren sich die Informationsströme um. Nicht mehr von oben nach unten, per Management-E-Mail oder so, sondern mindestens zu 51% von unten nach oben. Mindestens. In beide Richtungen. Und je statusorientierter so ein Unternehmen ist, desto weniger gelingt es, die Informationsströme quer durch die Hierarchien zu lassen. Gerade so im mittleren Management, wo das total wichtig ist, dass man bei den Nachbarn und den Schwiegereltern sagen kann, wie viele Mitarbeiter man unter sich hat. Und wenn jetzt der da unten eine gute Idee hat, und der mittlere Management meint immer noch, er kennt sich besser aus, aber er kennt sich gar nicht besser aus. Und streicht ihm da unten was weg oder malt ihm noch was dazu. Und dann darf der unten nicht widersprechen. Dann muss Gesicht gewahrt werden. Und das war sowas von unproduktiv, dass wir deswegen in den späten 90er Jahren angefangen haben, uns neu zu organisieren. Nicht mehr Entwicklungsabteilung und Produktion und Vertrieb. Und einmal im Jahr zur Weihnachtsfeier hat man sich dann gesehen oder so. Nein, Sie haben ein bestimmtes Problem. Sie holen sich jemanden, der kennt den Kunden und weiß, was er braucht. Sie holen sich jemanden, der kann es theoretisch entwickeln. Und Sie holen sich jemanden, der kann mit so einer Maschine umgehen. So, und die sitzen jetzt im Team beieinander. Sind in der Blütezeit der alten Industriegesellschaft groß geworden, haben aber nicht gelernt, partnerschaftlich, sachlich, zielorientiert in derselben Augenhöhe zusammenzuarbeiten und empfinden diese neuen Teamstrukturen als ziemlich aufreibend, weil nicht mehr so klar zu sein scheint, wer hat eigentlich das Sagen. Und was macht man dann in so einem vermeintlichen Machtvakuum? Man haut dem anderen schon mal vorsorglich eine aufs Maul, damit er nachher klar ist, wer im Zweifelsfall das Sagen hat. Und wenn Sie dann da so einen Platzhirschen haben oder eine Primadonna, die ihren eigenen Selbstwert davon abhängig machen, wie lange sie reden oder wie laut, und derjenige, der was Vernünftiges zu sagen hat, kommt überhaupt nicht zu Wort. Oder da sagt jemand was und es ist auch nicht blöd, was er sagt, aber er hat zu 5% Unrecht. Und was machen wir in unserer Kultur? Wir nageln fest bei den 5%, wo er Unrecht hat, statt dass wir die gute Idee aufnehmen, die die ganze Firma und Abteilung weiterbringen würde, aber wir gönnen es ihm nicht, weil er dann einen höheren Status hätte. Und das kostet uns auf einmal Geld. Oder dass man einen Kollegen als Konkurrenten empfindet für eine Aufgabe, man informiert ihn nur so nach Vorschrift, also nicht so ganz vollständig und er gibt sich irgendwo eine Blöße, dann kann man beim Kaffee trinken mal einen Witz über ihn machen, den die anderen begeistert weitertragen und er merkt auf einmal, dass er den Informationen hinterherrennen muss und reagiert ein bisschen pampig und dann kann man ihn als Psycho hinstellen und gibt so Handbücher, wie man Leute wegmobbt. Und das ist die neue Knappheitsgrenze. Warum brauche ich immer mehr als 35 Minuten? Weil ich eben klar machen muss, Leute, es geht um die Dinge im realen Leben. Und es geht um Knappheiten, die uns zu Veränderungen zwingen. Und meine These ist, dass wir es jetzt historisch mit einer Knappheitsgrenze zu tun haben, die immateriell ist. Je mehr die Arbeit immaterielle Gedankenarbeit ist, desto mehr haben wir es jetzt mit einer Knappheitsgrenze zu tun, die auch immateriell ist. Und da hilft uns kein Industrie 4.0 oder keine Gentechnik oder keine Nanotechnologie. oder keine optische Technologie oder keine Digitalisierung. Weil, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, also mein Haus zu Hause, das ist sowas von voll gesteckt. Meine Eltern Doppelhaus, Hälfte von unten vom Haus, vom Keller bis oben unter das Dach. Wir haben ja gar keinen Mangel an Dingen. Industrie 4.0. Es geht um die Menschen, die hinter der Technik stehen und sich das ausdenken müssen, analysieren, entscheiden, entwickeln. Darum geht's. Es geht nicht um Technik. Es geht um die Menschen, die hinter der Technik stehen. Und da, was kostet uns Angst? Was kostet uns Mobbing? Probleme zwischen Alten und Jungen. Früher war klar, die Alten haben Sagen, die Jungen müssen sich hochdienen. Ist in Zukunft nicht mehr so. Weil die Jungen irgendwas gelernt haben, wo sie den Alten sagen können, wo es lang geht. Aber Jungschnösel frisch von der Uni hat auch nicht immer automatisch recht. Also brauchen wir eine neue Kultur, wo es gelingt, dass der 63-jährige erfahrene alte Büffel und der jung dynamisch 28-jährige partnerschaftlich zusammenarbeiten mit dem Respekt vor den jeweiligen Stärken des anderen. Am besten so wie in einem relativ langweiligen deutschen Vorabendkrimi, wo der ältere Inspektor mehr Vorahnung hat, wie es laufen wird, aber der jüngere schneller rennen kann. Nicht so wie in einem amerikanischen Krimi, die sind immer sehr individualistisch, der Chef ist immer doof und man möchte die Bande alleine festnehmen. Oder schwankende Wichtigkeit. Früher war klar, wie wichtig man ist. Der Status war geklärt, Pommes auf der Schulter. Ist in Zukunft nicht mehr klar. Es kann sein, dass Sie bei einem Projekt super furchtbar wichtig sind. Der Kunde ruft nur bei Ihnen an, die Fäden des Projekts laufen auf Ihren Schreibtisch zusammen, Sie kriegen Termin mit dem Vorstand, Sie sind total wichtig. Aber beim nächsten Projekt sind Sie nur noch so am Rande ein wenig unterstützend mit dabei. Und dann sagen Sie, ja, ich würde jetzt ganz gerne mal eine Woche Urlaub machen. Und dann sagen die anderen, na, jetzt geht doch ruhig mal 3 Wochen in Urlaub. Und das muss man verkraften können. Dass man mal wichtig ist und dass man halt immer nicht mehr so wichtig ist. Je nach tagesaktuell geforderter Kompetenz. Das heißt, wir werden es in Zukunft mit Gummihierarchien zu tun bekommen. Mit Gummihierarchien. Nach tagesaktuell geforderter Kompetenz. Mal ist der wichtig, mal ist der wichtig. Das heißt nicht, dass wir keinen Chef mehr brauchen. Im Gegenteil, wir brauchen mehr Chef denn je. Aber die Aufgabe vom Chef ist, dafür zu sorgen, genug diskutiert, jetzt wird mal entschieden. Dass das Geldbudget eingehalten wird und vor allen Dingen, dass die Leute, die inhaltlich gut sind, sich auch wirklich äußern können. Und nicht wieder Lebensenergie aufwenden müssen im Team, um sich zu behaupten. Weil die inhaltlich guten Leute, die haben ja gar keine Zeit für Machtkämpfe und Selbstdarstellung. Das machen ja nur die Mittelmäßigen mangels Alternative. Und das ist die Aufgabe vom Job, vom Chef. Oder Männer und Frauen, ein ganz wichtiges Thema mit Männern und Frauen. Kein großer Kongress, wo ich spreche, mindestens ein Vortrag ist über Männer und Frauen. Wir haben auf einmal entdeckt, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind. Das wussten wir vorher nicht. Ja, wenn man gedacht, alles nur so anerzogen, kommt jetzt wieder. Bei, ich meine, 90er Jahre, die Hirnforscher, die haben in die Köpfe geschaut und haben gesehen, aha, die Hirnhälften bei den Frauen sind total gut vernetzt mit so Nervensträngen und bei den Männern tendenziell eher nicht. Führt dazu, dass beim Schlafen die Männer jede Hirnhälfte einzeln aufräumen, die Frauen aber beide Hirnhälften zusammen, deswegen brauchen die Männer im Schnitt so eine halbe, dreiviertel Stunde weniger Schlaf als die Frauen. Dafür sind die Hirne der Frauen deutlich besser durchblutet. Also es gibt durchaus anatomische Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Kommt aus einer Zeit, wo wir Männer halt gejagt haben, Mammut, und blenden alles andere aus. Mammut jagen, Schmerzen, andere Einflüsse ausbauen. Wenn die Frauen, das waren die Bärensammlerinnen, die haben die Breite der Wahrnehmung. Also typisches Klischee, der Mann sieht nur den Termin, Frau bleibt vom Schaufenster stehen. Ist natürlich ein Klischee, aber mal tendenziell. Und ich kriege das ja auch mit so Sparkassen, Neujahrsempfang, Beifallbuffet. Und da kommen hinterher die Männer zu mir und erzählen mir, was sie für großartige Projekte planen, was sie für mächtige Leute kennen, was sie für tolle Erfolge hatten. Dann weiß ich schon, ich muss 30% davon abziehen, aber ich weiß wenigstens, woran ich bin. Während bei den Frauen immer so, und hinterher erfahre ich ja übrigens, das war die stellvertretende Bundesvorsitzende vom Sowieso-Verband und die hat schon 2 Firmen gegründet und hochgebracht, hat die mir aber nicht erzählt. Und das ärgert mich, weil wenn ich ein Problem habe und die Frau erzählt mir nicht, was sie kann, wird mein Problem nicht gelöst. Das haben die in der Evolution nicht lernen müssen, ja? Die konnten immer in ihrer Schönheit so da hocken, mal schauen, wer so vorbeikommt. Wenn die Männer so ein Gen haben, sich die Wirklichkeit schön zu lügen, wenn sie wieder abgelehnt worden sind. Ja, sie liebt mich ja doch, oder sie ist so schüchtern, sie hat es nicht verstanden, ja? Aber ist ja logisch, weil wenn die gleich wieder in der Höhle verschwunden wären, dann wäre das mit der Fortpflanzung ja eh nie was geworden. Hat aber dann den Effekt im Berufsleben, dass die Männer eben sagt, ja, der Kunde war so doof oder die Umstände oder so, ja? Und dass die Frauen die Niederlagen stärker sehen. Die Sabine Askodom in München, so eine Management-Trainerin, die war früher Lokalredakteurin bei der Münchner TZ und sie wurde damals dann von ihrem Chefredakteur gefragt, traust du dir zu, unsere neue Rathauskorrespondentin zu werden? Worauf sie sagte, ich glaube, das traue ich mir nicht zu. Dann hat der Chefredakteur einen anderen mittelmäßigen Kollegen zum Rathauskorrespondenten gemacht. Was sie aber eigentlich meinte war, ich bin total überrascht, dass du an mich denkst. Ich freue mich, dass du an mich denkst. Und jetzt hoffe ich, dass du mich ermutigst. Ja, Mädels, da könnt ihr lang drauf warten. Das funktioniert so nicht. Das ist bestes Kabarett, aber da geht es um unseren Wohlstand. Da geht es um die Frage, dass der entsprechende Mensch am besten zu der Stelle kommt, wo er hingehört. Und das heißt, wir Männer werden lernen müssen, öfters mal die Bremse reinzuhauen und uns zu überlegen, hat die jetzt wirklich gemeint, was ich textlich so verstanden habe. Aber ich als Mann behaupte, dass in erster Linie die Frauen ihre Hausaufgaben machen müssen. Die Frauen müssen lernen, wenn sie es mit einem Mann zu tun haben, kurze, klare Sätze. Nicht länger als 3 Sekunden. Also nicht, Schatz, der Mülleimer ist voll oder so. Funktioniert nicht. Männliches Hirn haut einen Haken dahinter, der sagt, es ist eine richtige Aussage. Und das ist von den 3,5 Minuten, die wir noch bleiben, das ist die Essenz. Unter dem ökonomischen Druck der Wissensgesellschaft brauchen wir ein bestimmtes Verhalten. Ich gehe nicht durch die Firmen und sage, kehr um und glaub ans Evangelium, sondern ich argumentiere mit Produktivität. Die Firmen, die dem näher kommen, werden geringere Reibungsverluste haben und am Weltmarkt überleben. Und die Firmen, die das nicht so gut hinkriegen, dann kommt irgendwann der Buchhalter und sagt, oh, wir haben ein Problem, wir werden vom Markt verschwinden. Wahrhaftigkeit statt Manipulation. Ich werde nur dann ein drittes oder fünftes Projekt mit jemandem abwickeln, wenn ich mich verlassen kann, dass der andere wirklich die Wahrheit sagt, nicht nach Nützlichkeit. Konflikte fair zu klären. Es ist normal, dass wir Konflikte haben. Der Buchhalter, der oberste Finanzchef will kein Geld rausrücken und der oberste Entwicklungschef möchte möglichst viel Geld für seine technische Entwicklung haben. Also, dass sich Finanzvorstand und Technikvorstand, dass die sich streiten, ist ganz normal. Nicht, weil sie böse Menschen sind. So was ein berechtigter Interessensgegensatz ist. Die Frage ist nur, in welcher Kultur karteln die das miteinander? Und da müssen wir lernen, ruhig miteinander richtig fetzig zu streiten. Und nachtragend zu sein. Dass man sagt, du hast mich schlecht ausschauen lassen beim Chef und dann wird mir Personal abgezogen, ich bin stinksauer auf dich. Und dann will ich das mit dir klären und dann kommst du mir blöd und lässt mich auflaufen. Ich bin stinksauer auf dich. Aber bei dem Projekt kannst du dich darauf verlassen, dass ich mit dir kooperiere, ohne dir einen Dolch in den Rücken zu stoßen. Aber ich bin weiter stinksauer auf dich. Das ist die biblische Umsetzung von, schlägt dich einer auf die Wange, halt ihm auch die andere hin. Da geht's um Produktivität. Dann ja, sei ein Ja, dann sei ein Nein, sei ein Ja, Nein. Wie oft soll ich mich versöhnen? 70 Mal. Bist du da im Tempel, erinnerst dich noch? Lass es stehen, liegen und so weiter. Dienende Kultur statt interne Machtkämpfe. Professor Panse in Köln hat festgestellt, dass 80% der Vorstandssitzung von so einem Bonner Konzern draufging für Selbstbehauptung und Selbstverteidigung. Völlig verschwendete Ressourcen. Weil wir es uns überhaupt nicht leisten können, dass jemand immer der Chef ist. Wenn ich in der Firma sprechen darf, frage ich immer, wer ist denn bei Ihnen der Chef? Ist bei Ihnen der Chef der Chef oder ist bei Ihnen die Wirklichkeit der Chef? Weil wenn bei Ihnen der Chef der Chef ist, ist er ganz eine schlechte Idee. Dann werden die Informationen immer so gefiltert von den Mitarbeitern, wie es in seine Wahrnehmung reinpasst. Extrembeispiel war der Erich Honecker. Wenn Sie dem Erich Honecker mit einer Analyse gekommen sind, die nicht in seine Wahrnehmung reinpasst, sind Sie 2 Stufen wieder rausgekrochen. Und dann kommt hinterher immer die Frage, ob es überhaupt eine Wirklichkeit gibt. Ich meine, die Faktenlage ist ziemlich klar. Ne? Wir werden geboren, wir kämpfen uns mühsam durchs Erwerbsleben und dann stirbt man in der Regel deutlich eher, als man es ursprünglich erwartet hat. Aber dann wird die Faktenlage ein bisschen dünner. Ja, da gibt es Leute, die glauben an Wiedergeburt und dann gibt es Leute, die glauben, dass man Himmel oder Hölle kommt und dann gibt es Leute, die glauben, dass man nichts verschwinden. Ja, glauben Sie, dass die Leute, die an Wiedergeburt glauben, dass die wiedergeboren werden und die Leute, die an Himmel oder Hölle glauben, kommen in den Himmel oder in die Hölle und die Leute, die an nichts glauben, werden in nichts verschwinden? Das glaube ich jetzt tendenziell nicht. Es gibt nur eine Wirklichkeit. Unabhängig davon, was wir uns so zusammenmanschen. Es gibt nur eine Wirklichkeit. Und dass es nur eine Wirklichkeit gibt, das ist eine wichtige Einsicht, weil nur dann kann man streiten, weil dann zählt das bessere Argument. Und die Einsicht, dass es eine Wirklichkeit gibt, ist deswegen wichtig, damit wir im Unternehmen alle Leute mitdenken. Und als letztes, wir brauchen eine andere Balance zwischen Eigennutz und Fremdnutz. Weil eine Kultur, wo die Leute am Eigennutz orientiert sind, ist nicht produktiv. Weil ich kann Leuten helfen, die können es mir nie wieder zurückgeben und umgekehrt genauso. Deswegen ist eine Gesellschaft, die am Eigennutz orientiert ist, nicht produktiv. Und wenn das der Unterschied ist, es geht um Sozialverhalten und das ist Theorie des Evangeliums. Natürlich nicht die gelebte, aber von der Theorie ist es die Ethik des Evangeliums. Und das heißt, wir bekommen weltweit jetzt einen wirtschaftlichen Wettbewerb, der entschieden wird von der Frage der Kultur. Und die Kultur hat ihre Wurzeln in den Religionen, selbst wenn wir in einer säkularisierten Gesellschaft leben. Umgekehrt bekommen wir jetzt einen Wettbewerb der Religionen, der nicht von den Theologen ausgefochten wird und auch nicht von der Kalaschnikow, sondern der Wettbewerb der Religionen wird ausgefochten über die Frage, welche Religion ist eher in der Lage, Kooperationsfähigkeit herzustellen. Und deswegen ist Religion auf einmal kein Nischenthema mehr, sondern Religion wird in die politische Debatte die Nummer eins werden. Gruppenethik ist, wenn der Einzelne nichts gilt, die klaue ich mir jetzt noch die Minute, die anderen Gruppen werden bekämpft, das ist eine Gruppenethik. Das ist Nationalsozialismus, Kommunismus, religiöse Gruppenethik. Wir sind die Rechtgläubigen, die anderen kommen alle in die Hölle. Da ist dann Individualismus, dass man sein Ding macht. Und viele meinen, die Kirchen hätten sich gelehrt, weil wegen dem blöden Individualismus. Nein, die Kirchen haben sich von der Massenviehhaltung verabschiedet. Individualismus ist ein notwendiger Entwicklungsschritt, weil nur da kann ich meine Werte reflektieren und dann sind sie belastbare Werte. Aber ein reiner Individualismus ist nicht produktiv. Ist auch nicht ethisch in Ordnung, sondern Universalethik ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder die säkularisierte Form, Kants kategorischer Imperativ. Deswegen werden wir einen Wettbewerb der Länder bekommen und der Kulturen, die an dieser Sache entschieden wird. Und es gibt auch im Christentum unterschiedliche Spiritualitäten, aber ist klar, sowas wie die Umma ist eine Gruppenethik. Das funktioniert nicht. Oder das Kastenwesen. Der Chef ist von der niederen Kaste, ich mache nicht, was dem er sagt. Wir geraten die unter Druck. Oder die Amerikaner mit ihrem starken Individualismus. Und ich denke, wenn es ungemütlich wird, und es wird ungemütlich werden, dann ist das hier weltweit der Ort, wo es am wenigsten ungemütlich wird. Weil wir von der Kultur her die Leute sind, wir müssen auch jede Menge dazulernen. Aber wir sind diejenigen, die sowohl vom Einzelnen her denken, aber auch diese Balance finden zwischen dem Einzelnen und dem berechtigten Interesse der anderen. So, vielen Dank für dieses Forum, für diese zusätzliche Zeit. Aber wir können ja hinterher nochmal darüber diskutieren, was ich hätte alles kürzen sollen oder so.